Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe es auch wieder hierher geschafft. Ich bin froh über diese Woche, über die Woche mit euch, dass ich hier sein durfte. Und es war nicht nur für mich, aber ich glaube auch für Daniel, den ich mitgenommen habe, der mich mit begleitet hat. Es war eine sehr, sehr gute und segensreiche Zeit und wir durften sehr viel von euch als Gemeinde lernen. Und wir wollen uns einfach ganz herzlich bedanken. Danke für die Zeit und ja, wirklich für die Herzlichkeit, wie ihr uns aufgenommen habt. Und ein ganz herzliches Dankeschön auch an Margret, die sich um uns gekümmert hat wie eine Mutter. Wirklich, das war, wir haben uns sehr wohl gefühlt bei dir. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, uns aufzunehmen und für uns zu sorgen. Aber jetzt ist schon der letzte Morgen und wir haben das letzte Thema in der Themenreihe Gott begegnen, ja, Meeting mit Gott. Er will dir begegnen, Gott oder genau Gott und doch Mensch. Wir haben gerade das wunderschöne Lied gehört, ja, was für ein Gott oder was für ein Mensch, dem Wellen gehorchen, dem das Meer gehorcht. Und wir merken irgendwie, war Jesus eine zwiespältige Persönlichkeit. Irgendwie Mensch und doch total unmenschlich. In der Bibel, im Philipperbrief, gibt es eine Stelle, da heißt es, ab Vers 6 und 7, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und wurde Mensch. Gott und doch Mensch. Wenn wir über Jesus nachdenken und über Jesus, den die Bibel uns beschreibt, dann müssen wir feststellen, dass Jesus anders war als die Menschen. Und er war göttlich und hatte göttliche Eigenschaften. Und trotzdem war er voll Mensch. Und wir haben das vorhin auch in der Einleitung von Arndt gehört. Als Jesus auf dieser Erde war, war er voll menschlich. Und ich finde es total genial, dass wenn Jesus wirklich Gott ist und sich so herabgesetzt hat, dass er so gedacht hat und gefühlt hat wie du. Und er ist durch diese Erde gegangen. Und er war traurig und hat geweint, weil seine Freunde gestorben sind. Er ist durch diese Erde gegangen und er hatte Hunger. Er hatte Durst und er war müde und musste schlafen. Ja, er legt sich sogar schlafen während eines Sturms und seine Jünger verstehen das nicht. Und dann wecken sie ihn auf. Ja, aber Jesus war müde. Er war total menschlich und ich möchte heute vor allem zu denen reden, die jetzt in diesen Tagen eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und ich bin so froh, dass ihr das getan habt. Wenn ich in die Reihen gucke, das ist schön, euch zu sehen, dass ihr ein Leben mit Gott begonnen habt. Und deshalb möchte ich zunächst erstmal die menschliche Seite Jesu betrachten. Weil das ein Vorbild für uns in unserem Christenleben ist. Jesus hat sich nämlich vollkommen als Mensch in die Abhängigkeit seines Vaters begeben. Vielleicht kennt ihr das, wenn man teilweise mit den Muslimen spricht und dann wird gesagt, ja, Jesus wusste ja noch nicht mal den Tag und die Stunde, wann er einmal wiederkommen wird. Ja, wenn er allwissend ist und Gott ist, muss er das doch wissen. Dann müssen wir sagen, ja. Theoretisch schon. Aber weil Jesus seine Stellung als Gott aufgegeben hat und Mensch wurde, er wurde geboren, das haben wir vorhin gehört, wie ein normales Kind. Er hat gelebt wie ein normaler Mensch und hat sich vollkommen in die Abhängigkeit des Vaters begeben und hat sich selber eingeschränkt in seiner göttlichen Macht. Warum das wichtig war, darauf werde ich nachher noch eingehen. Aber wir haben festgestellt, Jesus war tatsächlich menschlich. Und er ist auch gestorben an seinem Leib. Und diese Abhängigkeit, die er ausgedrückt hat zum Vater, ist ein Vorbild für uns als Christen. Genauso wie ein Auto einen Sinn hat, dass es fährt, aber nur fahren kann, wenn Sprit drin ist und abhängig ist vom Benzin. Genauso wie eine Blume, die gedacht ist zu blühen und zu strahlen, die aber das nur kann, wenn sie Sonne und Wasser bekommt. Genauso wie wir Menschen leben können, nur wenn wir essen und trinken. Genauso kann unser christliches Leben nur in der Abhängigkeit zum Vater funktionieren. Jesus wurde geboren. Jesus hat sich sogar taufen lassen als Vorbild aller Gläubigen. Und Jesus war auf dieser Erde mit einem bestimmten Zweck und einem bestimmten Sinn. Und genauso ist jeder Mensch, du und ich, auf dieser Erde mit einem bestimmten Zweck und mit einem bestimmten Sinn und mit einem bestimmten Ziel. Vielleicht weißt du es noch nicht, aber Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und das fand ich so schön, dass Fabienne das vorhin gesagt hat und dass Fabienne gerade heute aus ihrem Leben erzählt. Weil wenn wir in das Leben von Jesus schauen, der hatte auch keine krasse Bekehrung, oder? Der war in voll dem frommen Elternhaus. Und mit 12 kannte er die Schriften auswendig und war so fromm, dass er sogar in den Tempel gegangen ist und angefangen hat, die Menschen zu belehren von der Schrift her. Das heißt, der hatte keine radikale Bekehrung, wie wir das vielleicht auch jetzt die Tage auch erlebt haben oder in den Lebensberichten. Darauf kommt es nicht an. Sondern es kommt darauf an, in der Abhängigkeit zum Vater zu leben. Und das ist das Entscheidende. Und da ist Jesus uns ein Vorbild, ich würde sagen, in 4 Dingen. Das erste ist, dass Jesus im Gebet uns ein Vorbild ist. Und wir lesen es von Jesus beispielsweise in Markus 1, Vers 35, dass Jesus am Morgen rausging, noch vor Sonnenaufbruch, um sich Zeit nahm zum Gebet. Und er hat mit seinem himmlischen Vater geredet. Ja, jetzt könnten wir sagen, wenn er Gott ist, warum braucht er denn mit seinem Vater reden? Aber weil er sich in die Abhängigkeit Gottes begeben hat, weil er seine Rechte aufgegeben hat im Himmel und sich komplett menschlich gemacht hat, musste er in die Abhängigkeit des Vaters gehen. Und er musste mit seinem Vater reden, um zu wissen, was Gott von ihm möchte, um den Alltag zu bestreiten. Und es haben 6 Menschen in diesen Tagen ihr Leben Gott gegeben. Ja, es kann sein, dass es wie diese Geburt von Jesus auf dieser Erde war, so war deine geistliche Geburt, dass Gott in dein Leben kam. Wisst ihr, die Geburt, als Jesus auf die Erde kam, die war nicht so cool. Und die war total angefochten. Und als der König Herodes gehört hat, dass da ein König geboren werden soll, hat er alle Kinder im Umkreis umgebracht. Und ich glaube, in dem Moment, wo du Christ geworden bist, oder vielleicht wo der Prozess war und es innerlich bei dir passiert ist, da hat ein Kampf stattgefunden in der unsichtbaren Welt. Und da wollte jemand nicht, dass du diesen Schritt tust, dass du dich in die Abhängigkeit zum Vater begibst. Und es wird Herausforderungen geben in deinem Leben, dass du das nicht tust und dass du dein Christsein nicht leben kannst. So war das bei Jesus. So hat das Leben von Jesus begonnen. In einem Kampf zwischen Himmel und Erde, wo die Mächte in dieser Welt auf einmal in Bewegung gesetzt wurden, dass Jesus nicht als Mensch hier leben konnte. Und so ähnlich ist es vielleicht auch in deinem Leben als Christ. Ich finde es schön, dass Fabienne einfach so ehrlich war und authentisch war und hier gesagt hat, ja, ich habe nicht immer die Bibel gelesen und ich habe das auch gar nicht wirklich begriffen und gar nicht so wirklich verstanden. Das ist voll menschlich. Das möchte ich dir heute sagen, das ist voll menschlich. Aber ich möchte dir auch sagen, es ist total wichtig, dass du es tust. Und total genial, dass Fabienne sagt, ich möchte Schätze im Himmel sammeln. Ich möchte Schätze in dieser Bibel sammeln für meinen Alltag. Und ich vergleiche ein Leben als Christ, wenn jemand anfängt mit Gott zu leben, als ein Leben wie ein kleines Baby. Ein Kind, das geboren wird, was braucht es? Nahrung. Ich habe keine Kinder, aber ich weiß, mein Bruder hat 2 und die schreien den ganzen Tag. Oh, ich bin so froh, dass ich noch keine Kinder habe. Aber die schreien, sobald die auf die Erde kommen, schreien die und haben Hunger und Durst. Und es ist so wichtig, dass Kinder Essen und Trinken bekommen. Und genauso wichtig ist es, dass du in die Gegenwart Gottes gehst und mit deinem himmlischen Vater redest. Dass du mit ihm kommunizierst, dass du in der Gemeinschaft bist mit ihm. Warum? Weil ein Baby, das geboren wird, braucht die Nähe der Eltern, oder? Man hat das Experiment gemacht mit Kindern und hat versucht, sie groß zu erziehen, indem man ihnen nur das Essen gegeben hat, aber keine menschliche Fürsorge. Man hat nicht mit ihnen geredet. Wisst ihr, was passiert ist? Die sind gestorben. Ich glaube, das Leben als Christ ist manchmal für dich so fade und so träge, weil du keine Gemeinschaft mit Gott hast. Und weil dein Gebetsleben eingeschlafen ist. Aber du bist dazu geschaffen, um mit Gott zu reden. Du bist dazu geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und deswegen ist es mit das Wichtigste in deinem Christenleben, das regelmäßige Gebetsleben. Ja, Werner Heukelbach hier aus der Gegend, ich glaube, der hat einmal gesagt, wer regelmäßig seine Bibel liest und betet, wer das schafft, der schafft alles. Das ist die Kraft für dein Leben. Das gibt dir die Energie für den Alltag. Dein Gebetsleben. Aber nicht nur das, auch das Wort Gottes zu lesen. Ein Kind, das braucht die Speise. Und das geht meist einher. Wenn deine Bibel nicht das liebste Buch ist in deinem Leben, da werden andere Dinge deinen Alltag beeinflussen. Es geht nicht nur darum, Erkenntnisse zu sammeln und total fromm und total intelligent zu sein und zu wissen, was überall wo in der Bibel steht. Darum geht es Gott gar nicht. Aber es geht ihm darum, dass du die Zeit mit ihm verbringst, dass du einfach mal reinliest und dass du sagst, Gott, was willst du mir heute sagen? Warum ist das so wichtig? Weil diese beiden Sachen so wichtig sind, damit du den Sinn deines Lebens, damit du das Ziel deines Lebens nicht verfehlst. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, ihr, die jetzt eine Entscheidung für Jesus getroffen habt, nehmt euch täglich Zeit zum Wort Gottes lesen. Nehmt doch Zeit zum Gebet, weil das ist die Grundlage eures Glaubens. So viele Christen, und ich muss es beschämend sagen, tun das nicht regelmäßig. Und deswegen ist ihr Leben auch unzufrieden. Die sind unzufrieden mit sich selber. Sie sind unzufrieden mit der Gemeinde und immer sind die anderen schuld. Und ihr Leben ist kraftlos. Ich sage dir, du wirst so ein atemberaubendes Leben als Christ haben. Ich sage nicht, es läuft alles gut. Aber du wirst innerlich erfüllt und die Kraft haben, über die Umstände deines Lebens zu stehen. Weil du in der Gemeinschaft mit deinem himmlischen Vater bist. Für Jesus, als er auf dieser Erde war, war es auch nicht leicht. Die Menschen, die waren gegen ihn. Und im Garten Gethsemane, da hat er sogar mit seinem Willen gekämpft. Auch wir kämpfen als Christen oft gegen unseren eigenen Willen. Weil wir manchmal auch gar nicht das verstehen können, was Gott von uns möchte. Und dann ist das innerlich ein Kampf. Aber diesen Kampf, den Willen Gottes zu tun, das, was er von dir möchte, das kannst du nur gewinnen, wenn du in der Gemeinschaft mit ihm bist. Und Jesus war im Garten Gethsemane, hat gebetet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist. Komisch, oder? Jesus hat gekämpft damit, an das Kreuz zu gehen, den Willen Gottes zu tun. Den Willen seines Vaters zu tun, weil es nicht einfach war. Das war eine Herausforderung. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, meine Speise ist die, dass ich tue dem Willen Gottes. Und auch das sollte als Christen unsere Einstellung sein. Aber wir werden es nur können, wenn wir es in der Gemeinschaft mit ihm tun. Genauso wie das Auto fahren kann, nur wenn Sprit drin ist. Wie die Blume blühen kann, wenn Wasser und Sonne einstrahlen. Genauso kannst du als Christ nur leben, wenn du die Gemeinschaft zu deinem himmlischen Vater lebst. Weil das die Energiequelle deines Lebens ist. Es ist die Kraft für den Alltag. Jesus war auf einmal mit 12 Jahren im Tempel und hat sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Aber er hat nicht nur in diesen Dingen es vorgelebt, nein, er hatte seine Jünger. Und die Jünger kamen und haben gefragt, Herr, wie betest du? Herr, lehre uns beten. Wie pflegst du deine Gemeinschaft mit Gott? Vielleicht bist du neu jetzt im Glauben. Und du siehst dir andere Menschen beten und denkst dir, boah, die beten aber richtig gut. Weißt du, darauf kommt es nicht an. Aber sei neugierig. Frag, wie betest du? Warum betest du so? Wie hat Jesus uns gelehrt zu beten? Sei neugierig und frag, wie du deine Beziehung zu Gott aufbauen kannst, was es bedeutet, mit ihm zu leben. Und Jesus ließ sich taufen als Bekenntnis nach außen hin. Das ist schon komisch, dass Gott sich taufen lassen musste. Ja, dass Jesus so menschlich war, dass er gesagt hat, ich bekenne nach außen. Und in dem Moment, wo er sich taufen lassen hat, hat der Vater vom Himmel gesagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da, wo wir als Christen gehorsam sind und das tun, was Gott von uns möchte, da kommt die Bestätigung Gottes in unser Herz immer mehr hinein. Wir sind seine Kinder und wir erleben seine Gegenwart. Deshalb sei gehorsam, tue das, was Gott von dir möchte. Lebe seinen Willen. Sei Mensch in Abhängigkeit zu Gott, so wie Jesus es gelebt hat, weil er unser Vorbild ist. Und er hat es dann auch nicht alleine getan, sondern er hatte seine Jünger. Und das hat auch seinen Jüngern weitergegeben, hat gesagt, geht hin und machet zu Jüngern. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und auch das ist dann irgendwann dein Auftrag. Wenn du anfängst, mit Gott zu leben und deine Beziehung ist das, was du weitergeben kannst. Du kannst sagen, so bete ich, so lese ich meine Bibel. Und ich bitte euch, ihr älteren Geschwister in der Gemeinde, nehmt die jüngeren Geschwister an die Hand. Zeigt ihnen, wie ihr eure Bibel lest. Zeigt ihnen, wie bunt eure Bibel ist. Wenn ihr was markiert, nehmt sie mit hinein. Das ist so wichtig, weil an eurer Beziehung zu Gott werden die jungen Menschen lernen. Da geht es nicht um die fromme Performance am Sonntagmorgen. Das hilft uns nicht weiter im Christenleben. Unser alltägliches Leben mit Gott. Und wenn wir die jungen Menschen damit hineinnehmen und sagen, komm doch mal, wir lesen zusammen. Komm mal zu meiner stillen Zeit. Ich habe das angefangen, auch in der Jugend bei mir anzubieten und dann in den Ferien, dann kamen die Jugendlichen, ja, wir wollen mal gucken, wie du stille Zeit machst. Und dann auf einmal, ja, dann saß sie um 8 Uhr morgens bei mir vor der Tür und dann haben wir zusammen die Bibel gelesen. Und die haben geguckt, wie ich meine Bibel lese. Und sie lernen, im Glauben Schritte zu gehen, Gott zu vertrauen und in Abhängigkeit zu ihm zu sein. Und dann machst du Jünger und führst andere zu Jesus. Das ist das Ziel, was Jesus mit dir hat. Und deswegen geht Christsein niemals alleine. Christsein kannst du nicht alleine leben, sondern du brauchst immer jemanden, mit dem du entweder zusammen dienst, von dem du lernst oder den du anleitest. Und wenn du niemanden anleitest, dann lebst du nicht im Gehorsam Jesu. Wenn du älter bist, sei jemand, der andere Menschen mitnimmt. Und dabei geht es nicht um irgendwelche frommen und hohen theologischen Fragen. Zeig ihnen deine Beziehung zu Gott. Das ist das Entscheidende. Das ist das Wesentliche, was hängen bleibt und was Jesus weitergegeben hat. Herr, lehre uns beten, haben die Jünger zu Jesus gesagt. Wem lehrst du beten und von wem lernst du beten? Sei bereit, immer wieder in Abhängigkeit von Gott zu bleiben, aber lass dich auch von anderen Menschen mit hineinnehmen. Menschlich zu sein. Es geht nicht um einen perfekten Glaubenskampf, sondern es geht darum, ehrlich und authentisch vor Gott zu sein. Und deswegen danke, Fabienne, für deinen Lebensbericht, weil wir alle gemeinsam auf dem Weg sind. Und wir müssen uns gegenseitig ermutigen, dran zu bleiben, im Wort Gottes zu bleiben, im Gebet zu bleiben, weil da sind wir am meisten herausgefordert. Aber Jesus war uns darin ein Vorbild und er war anscheinend auch perfekt. Und das müssen wir sagen. Wenn wir das Leben von Jesu betrachten, dann war er unser perfektes Vorbild in der Beziehung zum Vater. Er war das perfekte Vorbild im Umgang mit Menschen, dass er Menschen nicht verurteilt hat, sondern sie angenommen hat, ihnen Liebe begegnet ist. Aber er war auch das perfekte Vorbild darin, dass er den Willen Gottes getan hat. Und damit, weil er in diesem Leben ohne Sünde war, heißt es an einer Stelle, er war in allem uns gleich und doch ohne Sünde. Und darin unterscheidet er sich in allem von uns Menschen. In allem. Und ich möchte einen Text noch lesen aus dem Johannesevangelium, wo das auch nochmal deutlich wird. Weil ich kann euch versuchen, jetzt Jesus zu erklären, dass er Gott war. Und ich kann es versuchen, an einigen Wundern darzulegen, dass er Wunder getan hat. Aber im Endeffekt musst du es selber erkennen und glauben. Weil alle Erkenntnisse werden dich nicht weiterbringen. Und weil die Menschen im Neuen Testament, die Jesus begegnet sind, die haben es auch teilweise nicht geglaubt, obwohl Jesus vor ihnen stand. Ich lese mit euch aus Johannes 10, ab Vers 14. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Da entstand abermals Zwietracht unter den Juden wegen dieser Worte. Viele unter ihnen sprachen, er hat einen bösen Geist, der ist von Sinn. Was hört ihm überhaupt zu? Andere sprachen, das sind nicht Worte eines Besessenen. Denn ein böser Geist, kann denn ein böser Geist die Blinden, Augen der Blinden auftun? Es war aber damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Es war Winter und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus? So sage es frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue, meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht vor meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus sprach zu ihnen, viele gute Werke habe ich euch erzeigt vom Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen. Denn du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Um eines gutes Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen. Denn du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Das war die Aussage der Juden. Wir sehen hier, dass Jesus unter den Juden überhaupt nicht gut ankam. Weil die Worte und die Werke, die er gesagt hat, die haben für die Juden nicht zusammengepasst. Die Werke, die fanden sie gut. Dass Jesus Menschen geheilt hat, dass er ihnen geholfen hat, dass er ihnen begegnet ist in Liebe, das fanden die Menschen gut. Aber dass Jesus von sich aus behauptet hat, ich bin Gottes Sohn, ich und der Vater sind eins, das hat den Juden überhaupt nicht gepasst. Weil das war nämlich Gotteslästerung. Und damit hat Jesus gesagt, ich bin Gott. Ich bin Gott. Und so sehen wir in dem Leben von Jesus, dass das Leben von Jesus doch irgendwie komisch war als Mensch. Weil er wurde geboren und hatte eigentlich keinen Vater. Er wurde gezeugt durch den Heiligen Geist. Komisch, oder? Er sagt von sich aus, ich bin Gott. Ich und der Vater sind eins. Er sagt in diesem Text, ich gebe mein Leben, ich lasse mein Leben und ich kann es mir wiedergeben. Ich kann sterben und ich kann wieder auferweckt werden von den Toten. Die Macht habe ich. Jesus steht von den Toten auf. Jesus geht durch Wände und fährt in den Himmel auf. An einer anderen Stelle heilt Jesus einen Gelähmten und die Menschen verwundern sich. Aber vorher vergibt Jesus diesem Mann die Sünden. Und die Juden wissen ganz genau, Sünden vergeben, das kann nur Gott. Jesus, Gott und doch Mensch. Aber warum wurde dann dieser Gott Mensch? Warum hat er sich in die Abhängigkeit begeben? Warum musste er diesen Weg gehen, um uns Menschen gleich zu gehen? Und der Grund und das Ziel seines Daseins war, was wir die Tage schon gehört haben, ich bin gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus ist Mensch geworden. Er wurde uns Menschen nah, damit wir Gott nahe kommen können. Er wurde uns Menschen nahe, damit wir Gott nahe kommen werden können. Und leider sind Christen manchmal so fromm, dass sie nicht mehr menschennah sind. Wenn sie mit Menschen im Alltag reden und ihnen begegnen wollen, dann fällt es ihnen schwer. Sie reden nur fromme Floskeln und keiner in der Welt versteht die. So war Jesus nicht. Jesus war so nah am Gottes Herz, dass er gleichzeitig so nah bei den Menschen war. Und wer Jesus oder wer Gott nahe ist, der ist auch dem Menschen nahe. Und der fängt an, die Menschen zu verstehen. Der ist nicht abgehoben oder lebt in irgendeiner anderen Welt. Der lebt bei den Menschen. Die Menschen können sie irgendwie verstehen, sie sind nahbar. Wenn du Gott nahe bist, dann bist du dem Menschen nahe. Und Jesus kam und hat die Menschen verstanden. Aber er kam zu den Menschen, weil wir es die Tage schon gehört haben, weil wir Menschen getrennt sind von ihm. Weil wir verloren sind in unserer Sünde. Weil wir getrennt sind von unserem himmlischen Vater, der eigentlich gedacht hat und uns geschaffen hat in einer persönlichen Beziehung zu ihm. Als Gott den Menschen im Garten Eden geschaffen hat, war er dazu da, ganz nahe bei ihm zu sein. Das war das Schönste und das Größte und das Genialste für den Menschen. Es gab kein Leid, kein Hass und kein Krieg. Der Mensch war dazu bestimmt, mit Gott zu leben und für ihn zu leben. Aber wir Menschen haben uns von Gott entfernt. Und es ist interessant, dass Jesus auf diese Erde kam. Er hat gesagt, ich suche die Schafe, die verloren sind. Ich bin der gute Hirte. Ich will die Schafe wieder zu mir führen und meine Schafe hören meine Stimme. Die, die erkennen, dass ich Gott bin und dass die Werke, die ich tue, göttlich sind, die erleben es, dass sie Christus nachfolgen und Frieden in ihrem Herzen bekommen. Die Juden hier, sie waren aufgeregt und sie wollten Jesus steinigen, weil er sich selbst zu Gott gemacht hat. Du bist doch ein Mensch, du kommst doch aus Nazareth. Was machst du aus dir selber? Ja, meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus, und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und dann sagt er, mein Vater hat sie mir gegeben und ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Aus welcher Hand können denn die ihm folgen, nicht rausgerissen werden? Jetzt aus der Hand des Christus oder aus der Hand des Vaters? Jesus sagt, ich bin Gott. Und wer zu mir kommt, der hat das ewige Leben. Und niemand kann einen Menschen mehr aus meiner Hand reißen. Was für eine wunderbare und herrliche Zusage, die Gott oder die Jesus hier dem Menschen gibt. Aber eine Gotteslästerung für die Juden, weil sie sagen, Jesus macht sich selbst zu Gott. Aber wenn Jesus Christus nicht Gott ist, dann ist wirklich das, was wir hier machen, Blödsinn. Und wir können die Liederbücher zusammenklappen, wir können die Bibeln zusammenklappen und wir können nach Hause gehen. Weil entweder ist Jesus Christus Gott und wurde Mensch, um uns Menschen zu erlösen von unserer Sünde, oder ist ein Lügner und ein Betrüger und hat die Menschen hinters Licht geführt. Aber das Entscheidende ist, dass du glaubst. Jesus sagt, ihr seht meine Wunder und ihr seht alles, was ich getan habe, aber ihr glaubt mir trotzdem nicht. Ja, und es gibt Menschen, die das nicht glauben. Und das ist vollkommen dir überlassen, wenn du nicht glaubst. Aber Jesus sagt, ich bin Gott. Und wenn er Realität ist, dann werden wir am Ende vor ihm stehen. Und wenn wir nicht Vergebung unserer Sünde haben, dann werden wir auch für ewig von ihm getrennt sein. Jesus sagt, ich bin Gott und doch Mensch. Ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Und das Interessante ist, es ist ja an einem Tag der Tempelweihe. Ja, so geht hier irgendwo in so einem Nebensatz. Es war damals das Fest der Tempelweihe und Jesus geht im Tempel umher. Wisst ihr, wie Jesus die Menschen bezeichnet, die an ihn glauben? Er sagt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Weil jetzt der Geist Gottes in euch lebt, weil Christus in euch lebt. Und vielleicht geht Jesus hier gerade durch die Reihen. Und er will auch in deinem Herzen eine Tempelweihe schaffen, indem er in dein Leben kommt. Er möchte dein Leben neu machen, er möchte dir seinen Geist schenken. Er möchte dir Vergebung deiner Sünden schenken, dass du sagen kannst, ich glaube an dich und ich weiß, wenn ich einmal sterbe und von dieser Erde gehe, ich habe Vergebung und ich bin bei dir. Und genau deswegen wurde Jesus Mensch. Und genau deswegen ließ er sich am Kreuz schlagen und foltern. Und das ist interessant, in diesem Abschnitt sagen die Juden dann auch, weil einige doch an Jesus glaubten, am Ende von Kapitel 10, und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat kein Zeichen getan, Johannes der Täufer, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Und Johannes, als er Jesus gesehen hat, hat er gesagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus, das perfekte Lamm, das Opfer, das am Kreuz starb. Im Alten Testament mussten Tiere geopfert werden, um Vergebung der Sünden zu bringen. Aber seit dem Zeitpunkt, wo Jesus Christus am Kreuz starb, brauchen keine Tiere mehr geopfert zu werden. Weil Jesus sagt, ich bin das perfekte Opfer für den Menschen. Wer an mich glaubt, der hat Vergebung seiner Schuld. Alles, was er getan hat und einmal tun wird, ist ihm vergeben. Und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Gott und doch Mensch. Du kannst es glauben und du kannst es ablehnen. Das ist dir überlassen. Aber wenn du merkst, dass du heute die Stimme von Jesus hörst, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, dann komm, ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen, wenn du keine Gewissheit deines Heils hast, wenn du nicht weißt, ob du ein Kind Gottes bist oder auch nicht weißt, dass wenn du heute stirbst und bei Gott bist, dann möchte ich dich einladen, folge der Stimme Jesu Christi. Ich werde hinten auf dich warten. Wir werden gleich ein Lied singen. Und während des Liedes werde ich hinten stehen und auf dich warten. Und wenn du merkst, du bist angesprochen, Jesus ruft dich, dann tu den Schritt. Tu den Schritt wie die 6 Personen schon in dieser Woche. Tu den Schritt wie Fabienne und sage, ich möchte die Schätze in dem Wort Gottes kennenlernen. Ich möchte Gott in mein Leben hineinlassen. Ich werde auf dich warten und ich werde dir keine peinlichen Fragen stellen. Wir werden einfach zusammen beten. Wir werden zusammen zu Jesus gehen und ihn darum bitten, dass er in dein Leben hineinkommt. Ich möchte gemeinsam mit uns beten. Lasst uns aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist und dein Leben ist scheinbar so widersprüchlich, weil du so menschlich bist, Hunger hast, aber doch so göttlich bist und Menschen heilst und gesund machst, Blinde wieder sehend, dass du Sünden vergibst. Herr, das können wir alles gar nicht so wirklich zusammenbringen. Aber ich glaube, Jesus, dass du Gott bist und dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du ohne Sünde warst, dass du gekreuzigt worden bist und dass du auferstanden bist und dass du heute lebst. Und diese Botschaft, sagst du, ist eine heilbringende Botschaft und deshalb verkündigen wir sie, weil du lebendig bist, weil dein Wort lebendig ist und weil du uns Vergebung und Heilung geben möchtest. Danke dafür. Und ich bete, wenn jemand heute hier ist und noch nicht dein Kind ist, berühre du doch das Herz und rede. Öffne du die Türen. Du sagst, du bist die Tür. Wer an dich glaubt, der hat das ewige Leben. Und dafür danke ich dir, dass niemand, der zu dir kommt, dass ihn niemand aus deiner Hand reißen kann. Was für eine Zusage. Danke dafür. Amen. Wir bleiben stehen und singen das letzte Lied. Und wenn du merkst, Jesus hat dich heute angesprochen und du merkst, du hast keine Beziehung zu ihm, ich möchte dich einladen, komm zu Jesus.